Deezer Originals.
Moin Falk, sag mal, wie viele Leute haben dir in deinem Leben schon erzählt, dass du zu alt für Rap bist?
Zu viele, zu wenige. Ich habe darauf keine passende Antwort. Vielleicht gibt es die Antwort nach dem Jingle.
Herzlich willkommen zu Rap ist Kampfsport.
Rap ist Kampfsport, ein Deezer Originals Podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht.
Mein Name ist Nico Baxton.
Mein Name ist Falk Schacht.
Und wir beide werden ab jetzt in regelmäßigen Abständen von 2 Wochen für euch diesen Podcast hier produzieren. Er heißt Rap ist Kampfsport und ist damit Programm, oder?
Absolut. Also Rap ist Kampfsport und wir versuchen ein bisschen das von diversen Blickwinkeln zu beleuchten, Fragen zu stellen, vielleicht auch mal eine Antwort zu geben, wenn wir sie haben.
Wir beide machen ja recht viel. Du hast verschiedene Formate, in denen du unterwegs bist. Ich habe das ein oder andere Format, wo man mitkriegt, was ich machen kann. Ich rede mit Menschen, du redest mit Menschen. Aber wir haben in dieser Zeit sehr viel miteinander gesprochen, immer mal, wenn wir zusammen gesessen haben, bei mir im Büro oder sonst so, bei einem guten Grillteller.
Weingummi,
genau. Aber wir haben es zu selten gemacht, dass wir uns mal intensiv austauschen über das, was wir beide sehen. Denn wir haben, würde ich schon sagen, beide auch schon immer versucht, nicht nur Rap von innen zu betrachten, sondern auch immer von außen.
Absolut. Also mir ging es immer darum, zu verstehen, was hat das mit diesem Rap-Ding auf sich. Ja, das heißt, es ist schon wirklich von Anfang an, wollte ich wissen, was steckt dahinter und wie funktioniert das? Also vielleicht muss man dazu sagen, weil auch du, mein Schatz, bist ja sehr alt.
Mein Bart ist auf jeden Fall grauer als deiner.
Ich kann ja gar nicht.
Ich würde mich interessieren, ob wenn du, hättest du einen grauen Bart?
Ja.
Ja, ist der, hast du mal?
Nee,
du
lässt ihn. Ja, nee, ich kann nicht.
Ach, du kannst nicht?
Nein, ich habe gar keine Anlage dafür. Also das, was ich da habe, ist es nicht wert.
Färbst du Haare?
Nee.
Okay, nee, die sind du? Nicht grau, ne? Nee, was soll ich denn da färben, Alter?
Alles.
Ja. Ey, es gibt eine sehr schöne Grundsatzdiskussion mit 3 sehr namhaften, ich nenne sie jetzt nicht, großen Rappern, die, mit denen ich eine Grundsatzdiskussion darüber geführt habe, ob man Bärte färbt oder nicht.
Okay, was ist
rausgekommen? Zwei von drei haben gesagt nein, 1 von 3 hat gesagt, Bart wird gefärbt.
Ist dein Bart echt?
Mein Bart ist echt.
Okay.
Sonst hätte ich es auch synchroner gemacht. Das ist so, es gibt so 2 Stellen, die nerven mich selber so ein bisschen, da warte ich drauf, dass die auch noch grau werden.
Ich wollte gerade sagen, die könntest du dann ja färben.
Ja, so partielles Färben. Das wäre so ein bisschen, ne, der Weg.
Ja, herzlich willkommen in unserem Haarfärbe-Podcast.
Ja, genau. Wir dürfen nicht den Faden verlieren, denn eigentlich wollen wir was ganz anderes machen heute.
Genau. Aber warte, ich wollte kurz nämlich den Punkt bringen, dass ich glaube, in meiner Generation ist es eventuell stärker, wobei ich das auch immer wieder feststelle, nämlich die Zugangsmöglichkeiten zu dieser Kultur waren ja sehr begrenzt, alles vor Internet und so, ja. Und das Bedürfnis, das zu verstehen, weil ich wollte das ja machen, ich wollte das ja leben, das war riesengroß. Also bist du halt angefangen loszugehen, zu gucken, zu baggern und immer wieder zu verstehen. Und du hast halt viele Informationen, die ja auch widersprüchlich sind, so. Und dann hast du dir das so reingefahren und dann so, ey, ich verstehe das nicht. Und dann hast du dich mit diesem Widerspruch immer wieder auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich geht's mir gar nicht um Hip-Hop. Das ist jetzt ganz verrückt, aber eigentlich geht es mir,
erste Folge, darum, und ich weiß jetzt schon nicht, wo du hin willst.
Doch, eigentlich geht es mir darum, mich selber zu verstehen. Also wenn ich nämlich Hip-Hop verstanden habe, was ich niemals 100% werde, das habe ich auch schon verstanden, aber wenn ich dann denn da mal irgendwann das vielleicht 100% verstanden hätte, eigentlich geht es immer um mich selber. Weil durch Hip-Hop, durch den Versuch Hip-Hop zu verstehen, habe ich angefangen, mich zu verstehen. Was sind meine Probleme, Gedankengänge? Ja, ist dir zu hoch? Du ziehst schon eine Schnute so.
Nee, das ist sehr, sehr deep für die ersten 2 Minuten unseres Formates. Ich finde das aber sehr...
Ich glaube aber, dass das ehrlich gesagt jedem Menschen so geht. Das alles, womit du dich eigentlich auseinandersetzt und beschäftigst, hat ja am Ende des Tages mit dir selber eigentlich zu tun. Du versuchst dich selbst, vielleicht auch gar nicht bewusst, aber dich selbst kennenzulernen.
Und das Lustige ist eigentlich, also ich versuche es noch zusammenzubringen, eigentlich ist das ja die Antwort auf die Frage oder auf meine Ausführungen von, dass wir nicht nur Hip-Hop von innen, sondern auch von außen betrachten. Ja. Zeitgleich ist es aber auch im Prinzip schon das erste Kapitel von dem Format oder von der Folge, die wir heute machen wollen. Denn wir werden bei diesem Format in jeder Folge uns ein anderes, ein bisschen größeres Thema zu nehmen, das ein bisschen allgemeiner für uns im Hip-Hop-Kosmos oder im Rap-Kosmos stattfindet und über das wir mit euch dann reden wollen. In der Form, wie wir es als Person machen, aber sicherlich auch mal nicht einer Meinung sein, so wie es
das kann
auch
vorkommen.
Passiert, genau. Ja. Aber vor allen Dingen auch mal von außen betrachtet und mit ein bisschen Blick auf die alten Zeiten genauso auf die neuen, denn das ist auch, glaube ich, das größte Problem.
Genau, wie hängt das zusammen, ist für mich immer wieder, also ich kann halt, das ist das Faszinierende, ich kann für mich immer wieder Linien ziehen aus der ganz alten Zeit, wo sozusagen die Probleme auch schon da waren und kann deshalb viel besser verstehen, was heute für Probleme herrschen. Und darüber werden wir uns austauschen und mal gucken, wo wir da landen.
Das erste Thema habe ich mit der Introfrage versucht einzuleiten.
Und hast du sehr gut gemacht.
Sehr gut. Und das wird auch jede Folge so sein, dass es eine Introfrage gibt, die einer von uns bei dem anderen stellt. Es geht um den Generationskonflikt.
Ja.
Der ja schon zweifelsohne vorhanden ist, oder? Also wenn man mal so schnell auf 30 Jahre Deutschrap guckt.
Wo ist er dir denn das erste Mal aufgefallen?
Schon so ein kleines bisschen gleich Anfang der 90er eigentlich. Ein Beispiel, wenn man aus der Zeit das offenkundig ist, Tobi und Bo mit wir nehmen den Hip-Hop-Begriff und drehen ihn um, dann ist Popi, das hast du glaube ich auch mal schon im anderen Podcast auch schon mal erwähnt und so. Aber also diese Idee dahinter, dass es da zwei verschiedene Arten von Hip-Hop gab oder dann eben von der Rap-Musik und damit dann auch Hip-Hop-Kultur, wie sie gelebt wurde, war es Mitte der 90er das erste Mal so ein richtiger Konfliktpunkt, wo man ja selber für sich klar machen musste, ist man jetzt alte Schule oder neue Schule? Und ist MC René jetzt eigentlich, ist der jetzt, warum wird denn der akzeptiert von der alten Schule? Warum darf der denn da mitspielen und
ja,
warum
Tobi und Bo nicht? Was macht eigentlich dieser 14-jährige Lümmel?
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich war damals schon, entweder war ich auch 14 oder so 15, 16. Ich war wirklich genau, also das klingt jetzt so ein bisschen raus, warst du eifersüchtig ein bisschen auf René? Also, dass der Zugang zum Königshaus hat.
Nee, Respekt. Weil ich habe nämlich damals schon gedacht, okay, also für mich war MC René zu der Zeit der krasseste Rapper. Und ich habe gedacht, okay, der wird jetzt alles auseinandernehmen.
Der hat krasser geflowt als einige der Älteren, ja.
Ja,
ja und, definitiv.
Und dann darf der auch noch mit der alten Garde da, die sonst nichts akzeptiert.
Ja, das ist so wie in der Politik, wenn du, da gibt es ja diese These, dass wenn du einen Gegner hast, dann gibst du dem einen Posten, der Verantwortung hat auf deiner Seite und dann kann der nämlich nicht mehr gegen dich schießen.
Ja, ich meine, den jungen MC René hat man wahrscheinlich auch damit gekriegt, oder?
Ja, wobei, also da, der Konflikt kam ja dann zu einem späteren Zeitpunkt ein bisschen hoch. Ich habe lustigerweise vor ein, zwei Jahren ein Interview wiedergefunden, was ich mit ihm damals geführt habe zur Klasse von 95, wo es eben auch genau darum ging, also diese...
Darum beneide ich übrigens dich, dass du Interviews zur Klasse von 95 geführt hast.
Ja, das ist so schon sehr auch am Anfang.
Ja, klar, aber
und das also,
ist Killer.
Zufall auch.
Ja, aber Dicker, das ist die Zeit, die kann ich ja einfach mal sagen, das ist einfach das, was mich geprägt hat. Da ist.
Ja, mich ja auch.
Ja, da sind so, und da war ich aber noch nicht so weit, dass ich Dinge mitmachen durfte, deswegen darum beneide ich dich.
Okay, danke. Ich kann nicht so gut mit Komplimenten umgehen, deswegen ja. Hör mal auf. Auf jeden Fall ist der dann später rausgekommen, der Konflikt. Und einen Generationenkonflikt, den gab es natürlich auch schon vorher, den hast du ja auch schon in den USA gehabt, irgendwie zwischen den Blockparty-Rockern und dann kommt Run-DMC rein und die haben plötzlich so einen neuen Sound. Also ganz roh, nur diesen Drum-Machine-Rap, während die vorher ja noch so oft mit Live-Band eingerappt haben. Und dann, echt wichtiger Punkt, weil nämlich da genau das erste Mal das so hochkam, dass sie gesagt haben, wer seid ihr? Wieso maßt ihr euch das an? Und dann gab es plötzlich diese Unterscheidung in Oldschool und Newschool. Und da kommen eigentlich diese Begrifflichkeiten her. Und lustigerweise kannst du daran auch schon absehen, es geht in diesem Generationenkonflikt sehr viel tatsächlich um Alter, also das Glück der oder Pech der frühen Geburt und so ein Scheiß und wo du dich aufhältst.
Aber guck mal, es gibt da in meinen Augen sogar zwei Arten von Generationskonflikt. Der eine davon ist ja eigentlich eher, dass es dieses grundsätzliche Thema sind. Ich beschreibe dir eine Szene. Ich habe Fußball gespielt, war mit 18 in der Kabine, hochtalentiert, habe mit den Alten zusammengespielt und habe mit den 30-Jährigen...
Warst hochtalentiert?
Ich war hochtalentiert. Und hab mir
den, was ist dann passiert? Sorry, das ja, möchte genau. Ich jetzt wissen. Und
dann habe ich nicht den Mumm gehabt, das Probetraining bei Werder Bremen wahrzunehmen, das mir okay. Angeboten wurde.
Schade.
Ja, genau.
Es geht, ey, aber sonst würden wir hier nicht am Tisch sitzen. Aber ich ja. Will dich nicht von deinem Punkt abbringen.
Nee, wunderbar. Aber das gehört ja zu der Geschichte dazu. Und dann sitze ich da in der Kabine mit 30-Jährigen.
Ja.
Die... Über Fußball eigentlich haben wir eine Verbindung. Wir sind in der gleichen Welt so ein kleines bisschen. Aber wir waren 800 Meilen voneinander entfernt, was unser gesamtes Mindset, was unsere Leben, unsere Welt, unser vielleicht auch der private Austausch, alles drumherum. Fußball auf dem Fußballplatz, 90 Minuten, das hat uns verbunden. Ansonsten hatten wir nichts miteinander zu tun. Und das, finde ich, ist eine Art von Generationskonflikt, dass du, weil der hat auch überhaupt nicht verstanden, warum ich dann da auf einmal mit, keine Ahnung, Kappe und Kapuzenpullover immer in der Kabine rumgelaufen bin, weil das komplett seine andere Welt war. Und der andere Generationskonflikt ist der Inhouse, dass wenn du, keine Ahnung, zu jung bist und die Alten nicht respektierst oder die Alten die Jungen nicht verstehen oder die Jungen bewusst ignorant den Alten gegenüber sind, um sich abzugrenzen. Und ich finde, das sind zwei verschiedene Arten von Konflikten.
Das eine habe ich verstanden, das andere habe ich jetzt nicht ganz richtig verstanden.
Warum?
Was ist der Inhouse?
Ich finde, es gibt den Inhouse-Konflikt, der relativ ähnlich ist, aber wir reden von der gleichen Sache. Wir sind ja alle Hip-Hop, so, wir verstehen das ja alles. Und trotzdem weißt du doch in genügend Situationen, dass es da dann immer um Respekt und um Huldigung geht.
Also wenn du das jetzt so erzählst, klingt es für mich leider wie ein typisches Beispiel, was ich in Deutschland sehr oft erlebe, und gefühlt hat das sehr stark zugenommen. Wir alle kennen, denke gehe ich jetzt von aus, die Stories von Helikoptereltern, die ihre Kinder bis ins Klassenzimmer fahren und so. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich bin über diverse, ja eben, Schlüsselkind, genau das. Cora E. hat es so krass auf den Punkt gebracht. Gibt es überhaupt noch Schlüsselkinder?
Ja, hundertprozentig. Digga, ich war gestern in Berlin und hatte in so einem Jugendzentrum und hab da, also in so einem Kulturhaus war das, hab da so eine Juryarbeit gemacht und danach vor dem Platz 200
Kinder ohne Eltern.
Kinder gefühlt wirklich alle ohne Eltern.
Okay. Also ich frage nur deshalb, weil es ja offensichtlich so ein Thema ist, dass die sorgenden Eltern Lehrern so viele Probleme bereiten und so weiter und so fort. Also dass das tatsächlich dieses Bildungs- und Erziehungsding schwierig ist. Und wenn das zugenommen hat, es gibt noch ein paar andere Sachen, woran man das festmachen kann. Also zum Beispiel die aktuellen Verhaltensweisen vieler Erwachsener gegenüber den Fridays for Future Protesten. Nicht nur jetzt die Politiker, sondern wirklich, wo ich lese, dass Leute, ganz normale Leute, sich miteinander unterhalten und sagen, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind da mitmacht, weil das soll was Anständiges lernen und das soll auch nicht Schule schwänzen, das ist ja böse und so weiter. Also überhaupt gar kein Verständnis zwischen den Eltern herrscht und den Kindern. Als, wie gesagt, gefühlt hat das sogar noch zugenommen, und dann sind wir automatisch in so einem Level auch drin, wenn man das schon nicht versteht, also Eltern und Kinder. Wie soll das dann erst bei Themen wie Gangster-Rap, wenn das dazukommt, wie soll das da überhaupt erst herrschen? Und wenn du auf 30-Jährige triffst, als, wie alt warst du? Was hast du gesagt? 14?
18.
So, als 18-Jähriger kommst du da rein. Jetzt würde ich sagen, wenn ich 30 wäre, würde ich dich 18-Jährigen begrüßen, würde sagen, ja, cool, dass du da bist. Und dann würde ich mich mit dir ein bisschen unterhalten, um zu gucken, was du für so ein Typ bist. Aber ich persönlich würde darauf achten, dass man da miteinander, weil du kommst ja jetzt zu uns und ich als Älterer fühle mich sogar da in der Verantwortung, dich aufzunehmen und reinzuholen. Und das scheint ganz oft nicht der Fall zu sein. Schau dir an, wie in der Politik zum Beispiel mit Kevin Kühnert, egal wie abstrus seine Thesen sind, aber häufig wurde er als erstes schlecht behandelt, weil er so jung ist.
Ja, das geht mit Greta Thunberg, das ist aber auch zum Philipp Amthor zum Beispiel, dem geht das ja genauso.
Ja, wobei der das natürlich, das ist nochmal eine andere Baustelle, der versucht das vielleicht auch durch seine Oberfläche abzudecken im Sinne von, ne?
Ja, ja.
Das ist paradox. Ich empfinde da eine Jugenddiskriminierung von älterer Seite aus, ja, einen Generationenkonflikt, so aus einem Standard auch heraus. Die wissen eh nichts, sie sind dumm, was reden die denn? Und das Gegenteilige merke ich aber auch, dass die Jugendlichen auch gerne mal sagen, zum Beispiel, wie ziehst du dich eigentlich an? Zieh dich mal altersgerecht an. Das ist viel zu, also dieses, ne, diese Nummer hast du auch. Ich frage mich halt, ob das ein eher sehr deutsches Problem ist. Oder ob das in Deutschland stärker vorhanden ist? Oder glaubst du, dass das in anderen Kulturen auch so ist, dass die Jugend, die soll mal das Maul halten?
Ja, ich glaube, das ist ein generelles kulturelles Problem und das hat nichts mit Deutschland zu tun. Weil das gibt es in anderen Ländern auch. Wenn der Alte sagt, dann muss der Junge die Klappe halten.
Aber hast du, wenn du das jetzt mal mit deiner Jugend vergleichst, hast du den Eindruck, es hat zugenommen oder abgenommen? Ich habe nämlich den Eindruck, es hat zugenommen, dass man sozusagen dass man den Kindern gar nichts mehr zutraut, dass man die komplett infantilisiert und versucht, vor allem Bösen zu schützen. Aber die Welt ist ja nun mal leider
nicht. Ja, aber dann, da bist du einen Tick zu jung. Bei kleinen Kindern hundertprozentig. Ich glaube, dass kleine Kinder, also jetzt gehen wir sehr ins Gesellschaftliche.
Ja, das hängt ja alles für mich zusammen.
Bei den kleinen Kindern ist das voll so. Dadurch, dass die Eltern wissen, wie schlecht die Welt ist, versuchen sie, die kleinen Kinder so gut wie möglich zu schützen.
Verständlich.
Je älter die kleinen Kinder werden, desto mehr entsteht dadurch natürlich aber auch der Abnabelungsprozess, den jede Generation eh schon immer mit sich gehabt hat. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich am Ende mit Hip-Hop-Kultur aufgewachsen, in Kontakt gekommen und davon auch ein bisschen erzogen wurde, weil es ein bisschen ein Abgrenzungsprozess zu dem war, was der Rest von meinem Umfeld gehört hat. Die haben nämlich keinen Hip-Hop gehört, die haben den anderen Kram gehört und ich fand die irgendwie kacke, also kann ich nicht die Mucke hören, also habe ich meinen eigenen Weg gesucht. Und dieser Prozess, der wird aber immer schlimmer oder immer intensiver, glaube ich, und da kommt vielleicht sogar noch Internet mit rein, die Konfrontationsfronten sind härter. Und ich habe das Gefühl, wenn du dann jetzt mal in den US-Rap zum Beispiel gehst, wie in den letzten Jahren, junge, große Mumble-Rapper oder Cloud-Rapper, Legenden quasi richtig diffamiert haben in Form von, ja, das ist scheißegal, was die da gemacht haben, was interessieren mich die Alten so, das ist einfach eine Frechheit. Und dementsprechend die Alten natürlich auf die Barrikaden gehen, inklusive zwei Zwischengenerationen, weil die alle damit groß geworden sind, dass es doch irgendwie darum geht, den Alten Respekt zu zollen und da wird es auf einmal nicht mehr gemacht. Das ist ein extremer Fall, den es früher nicht gegeben hat, denn Tobi und Bo haben ja trotzdem der alten Schule Respekt gegeben.
Ja, das ist ja nämlich so ein bisschen der Gag dabei. Die alte Schule hat sich ja disrespektiert gefühlt. Also als Beispiel, Bo hat am Ende des Videos von der Racker, macht er so, die sind auf so einem Schiff und der schmeißt sich halt auf den Boden. Er faked Breakdance, er kann halt nicht.
Ja.
Aber er hat Spaß dabei und ey, wer hat das jetzt ganz ehrlich...
Aber die alte Schule hat das bestimmt als Diss aufgefordert.
Ja, natürlich. Wer hat das noch nicht gemacht, wollte ich gerade fragen. Aber es gibt bestimmt viele, die das noch nicht gemacht haben. Aber mal davon ab. Also ich habe es auch gemacht, ja.
Schreibt in die Kommentare, wer von euch sich schon, wer schon Breakdance gefällt hat.
Und dann sind die in diesem Studio zu Gast. Und Storm, also einer der besten, bis heute übrigens einer der besten B-Boys Deutschlands, der hat sich geärgert gefühlt. So. Und das heißt, der Respekt kam für die so spürbar nicht rüber, von dem du gerade sprachst. Mhm. Was nach der Sendung passiert ist, dass Rap-Bo in einem Song, ist das Too Strong, die schlagen wollten und dann irgendwie auf so eine Jam zu denen gefahren ist und dann hat man sich aber, bevor es zur Schlägerei kam, hat man miteinander geredet und dann hat man die ganze Nacht gesoffen, rappt Bo. So, ich will nur darauf hinaus, dass, ich glaube, das hat was mit Kommunikationsmangel zu tun.
Immer.
Es hat was damit zu tun, auch Bereitschaft zu zeigen. Also das ist das, was ich gerade eben meinte. Ich finde, als Älterer hast du die Verpflichtung gegenüber den Jüngeren, weil du eben weiter bist, in Anführungsstrichen, und erfahrener und weiser und mehr Verantwortung hast, theoretisch, das beansprucht man ja als Älterer, also viele Ältere beanspruchen das für sich, das ist dieses, die Jüngeren haben Respekt zu haben.
Genau.
Aber aus diesem Respekt, den man fordert, finde ich, erwächst Verantwortung gegenüber den Jungen, also muss man ein bisschen mit denen reden, sich austauschen und das ist das, was mich so sehr an meiner Generation ärgert, dass halt häufig so eine Haltung da ist, die so ist, ja, die sind mir scheißegal, die können eh nichts, die sind dumm und so. Also was soll dabei rauskommen, als dass die sich wirklich dumm verhalten? Du forderst das ja heraus, dass sie sagen, weißt du was, fick dich doch du und deine alte Scheiße, das interessiert mich doch nicht.
Genau, und das ist so ein bisschen die Henne-und-Ei-Problematik. Ja. Weil auf der einen Seite sind genau eine Generation, die quasi Respekt einfordert für etwas, was sie gemacht oder getan hat. Und auf der anderen Seite man aber vielleicht auch gar nicht weiß, ob das jetzt alles richtig oder hundertprozentig gut war. Es war in dem Moment halt genau so wahrscheinlich richtig, wie es ist. Und auf der anderen Seite eine Generation, die, und da gelten so drei Punkte, A, vielleicht manchmal gar nicht in der Lage ist, alles nachzuholen. Ich meine, wir haben heute mittlerweile...
Du meinst die Kids jetzt?
Ja, wir haben heute eine Hip-Hop-Generation, auch eine Generation von Rappern, die kennt Tupac nicht. Die kennt den vielleicht, den gerade noch so, aber die hat von dem nicht so viel mitgekriegt, weil sie geboren wurde, nachdem er erschossen wurde. Das heißt, da kannst du auch nicht so viel Legacy von den Leuten erwarten. Die Alten sagen wiederum, aber bitte, ihr müsst alle die Legacy, also ihr müsst quasi einmal das Hip-Hop-Buch durchgelesen haben, um zu verstehen, was es ist und gefälligst denen anderen Respekt zu geben. Dazu kommt dann aber noch der Punkt, dass du natürlich immer, wenn du etwas Neues machst, und das hat zum Beispiel die Rap hatte das vor allen Dingen, ne? Also dass es immer wieder, wenn es musikalische Strömungen, Veränderungen gegeben hat, haben die entweder mal mit Respekt zu tun gehabt oder mit ganz viel Disrespekt. Dass sie, also entweder hat es daran da sehr viel Huldigung für die vorherige Generation oder es war ein klarer Bruch mit den Werten der vorherigen Generation.
Ja, absetzen.
Ja, genau. Ja. Abgrenzen. Und genau das ist das, was zum Beispiel jetzt mit der Cloud-Rap-Generation ja auf allen Ebenen noch passiert ist.
Aber weißt du, was mich daran noch speziell ärgert, ist, da ist schon wieder dieser Punkt, was du gerade gesagt hast. Man fordert theoretisch, ja, dann beschäftige dich bitte mit Tupac, vorher darfst du, ja, ich möchte ein Referat bis morgen 15 Uhr auf meinem Tisch haben, so. Und, aber andersrum ist es ja jetzt nicht so, dass diese Älteren, die ich da sehr oft sehe, die sich da betätigen, ich sehe die jetzt nicht irgendwo im Club sich den modernen Scheiß reinfahren, weil das ist etwas, was ich auch für mich gelernt habe, um zu verstehen, wo eine Musikwandlung herkommt oder wie andere Musik eigentlich funktioniert, muss ich sie echt erleben. Das heißt, ich muss vor Ort dahin gehen und ich muss das spüren und diesen Lifestyle in der Sekunde mitmachen, weil sonst sitze ich halt bei mir zu Hause in meiner Komfortzone und habe was völlig Fremdes, ist ja klar. Also das heißt, ich muss mich zu dem Fremden hinbegeben, damit es mir überhaupt, also ich muss mich annähern, damit es sich mir annähern
kann. Und das ist aber genau ein richtig schmaler Grat, ne? Weil, guck mal, ich würde schon sagen, dass wir beide durch unsere Arbeit und so lange dabei zu sein, auch A, die Chance hatten, ziemlich viele Generationen mitzumachen.
Ja, ich bin beide, ja.
Genau. Ich finde das sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig auch. Aber auch, dass man es bewusst gemacht hat. Du weißt selber, selbst wenn man in einer gleichen Generation unterwegs ist, wie dann diese Ignoranz neuem gegenüber immer größer wird. Es gibt, glaube ich, diese Theorie, wonach nach 30 veränderst du deinen Musikgeschmack nicht mehr.
Ja.
Das stimmt für 90% der Menschen wahrscheinlich.
Ist so. Wenn man sich fragt, warum, also ich, das, was ich am meisten darüber erfahren habe und was für mich sehr logisch klingt und ich sozusagen an Freunden auch beobachtet habe, ist, ey, mit 30 beginnt ja theoretisch der Ernst des Lebens. Ja, Arbeit, Familie, Haus bauen. Also du hast so viele zusätzliche Dinger, dass du einfach nicht mehr diese Zeit mit Musik hören, kiffen und Scheiße machen verschwenden kannst, sondern das ist theoretisch vorbei und dann bleiben die hängen. Und pass auf, weißt du was, es stört mich ja gar nicht, dass sie das tun. Was mich stört, ist diese Attitüde dabei, weil du wolltest nämlich vorhin, so ist mir, war mein Eindruck, wolltest du sagen, dass du und ich beruflich sich schon automatisch mit immer...
Genau, darauf will ich auch hinaus.
Okay, mach mal.
Weil ich, das ist auch ein Vorteil und das ist so ein kleines bisschen Segen, aber da ist auch ein schmaler Grat. Denn ich merke das ja selber, dass ich bis heute immer wieder, also ich will verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich will Künstler verstehen, ich will, aber irgendwann ist es so, dass ich Little Shrimp, einen 14-jährigen Rapper, es wird irgendwann schwer. Also ich kann mich nicht, so wie du das beschrieben hast, ich kann nicht versuchen, in seine Welt hineinzutauchen. Ich kann versuchen, von außen sie anzugucken. Weil sonst kommt nämlich der andere Effekt, dass es unangenehm werden kann, wenn man versucht, mit den 20-Jährigen auf der Party zu chillen, auf die du einfach nicht gehörst als 40-Jähriger, ob du
das willst oder nicht. Das sehe ich zum Beispiel total anders.
Aber die 20-Jährigen sehen es so wie ich.
Ja, aber das ist ja, die 20-Jährigen sind ja auch nur die 40-Jährigen von morgen.
Ja, genau.
A 20 is the new 40.
Ich habe wirklich
manchmal den Eindruck, wenn mir irgendwelche
Kids... Falk, du willst mir sagen, du bist ein Anfang 20-Jähriger.
Nee, quasi. Ich will auf den Gag hinaus, dass Leute wirklich sagen, um eine Punchline zu bringen, sagen, ey, zieh dich mal altersangemessen an, wie siehst du überhaupt aus? Dann denke ich immer so,
sagen dir das Leute?
Mir haben das natürlich nie ins Gesicht, das weißt du ja selber, das ist ja alles immer nur Internet-Larifari, Internet-Rambos, ja. Sie schreiben das im Internet, denken, okay, jetzt habe ich den Punch gelandet. Was ich mir immer denke ist, Digga, wenn du jetzt wirklich Anfang 20 bist, dann bist du ja jetzt schon im Kopf vergreist, weil du dir jetzt schon überlegst, weil die argumentieren ja aus sich heraus. Also wenn ich mal 40 bin, dann ziehe ich mich anständig an. Das klingt ja schon so, als würdest du darauf warten, dass deine Jugend endlich weg ist. Was, also, ich finde das Unsinn. Sowohl von 20-jähriger Seite aus als auch andersrum.
Ja.
Warte, du kannst dein Unwohlsein gleich.
Oh, ja.
Ja, du kannst gleich auf den Punkt bringen. Aber pass auf, ich sag dir auch, woran das liegt. Da bin ich vielleicht ein Hippie. Ich habe da eher das vereinigende Element, wie ich dir vorhin gesagt habe, in der Spielerkabine, dass ich halt sage, komm mal her und wir tauschen uns aus, weil nur so geht das für mich mit so einer Gesellschaft. Sonst haben wir einfach Gruppierungen, die miteinander nicht reden und sich gegenseitig hassen.
Aber da ist genau noch wieder ein Konflikt drin, der aber auch eine tolle Sache ist. Denn, guck mal, ich glaube, das geht bei Rockern vielleicht auch, also Rock und Pop geht das auch so ein kleines bisschen in die Richtung, dass du, keine Ahnung, auf dem Rolling Stones Konzert hast du auch verschiedenste Generationen, die dabei sind und die zugucken. Dann sind es die Opas bis zu den Enkeln, die dabei sind. Natürlich haben die Opas aber eine andere Verbindung dazu einfach. Für die ganze junge Generation ist es einfach ganz cool, diese Legenden mal zu sehen. Hip-Hop an sich hat aber da ein kleines bisschen einen Vorteil, dass du auch 40 plus einen 20-jährigen Rapper, wenn er dein Mindset trifft und wenn er irgendwie das Gefühl hast, der macht geilen dopen Shit, so, dann ist die Altersbarriere nicht mehr da. So, das heißt, du kannst theoretisch auch als 50-jähriger 20-jährigen Sound feiern, verstehen, fühlen, ihn irgendwie in dein Hip-Hop-Mindset mit aufnehmen und damit es zu deinem Leben machen.
Aber das, was du sagst, bedeutet, dass das Gleiche immer das Gleiche sucht. Ich glaube, dass das auch so ist, deswegen sind 20-jährige Rapper, also Cloud-Rapper natürlich für einen 90er Boom-Bap-Fan die Hölle. Alleine schon, weil der keine vernünftigen Reime und so weiter, weißt du, diese ganzen Vorwürfe und es geht ja häufig um stilistische Ausformungen von Musik, über die sich gestritten wird.
Ja, voll.
Genau, und dahinter werden ja häufig dann eben ideologische Dinge rangehängt. Also zum Beispiel der Gag für mich ist, ich müsste eigentlich noch was zu diesem Rocker-Kram sagen, das mache ich vielleicht gleich noch, aber.
Merkst dir.
Ja, ist schwierig.
Ich sag gleich Rocker.
Also der Punkt jetzt bei den Kids, nimm mal El Guni, nimm Juicy Gay. Ich habe von denen Kram auf meiner Facebook-Seite gepostet und habe damit offensichtlich viele Leute getriggert, die mir dann erzählt haben, was, du postest da Scheiße, das ist jetzt ein paar Jahre her, ja?
Genau.
Du postest da Scheiße, was soll das? Und die machen Rap kaputt und Sülze. Und ich denke mal so, sorry, die sind stilistisch jetzt vielleicht nicht deine Tasse
Tee.
Auf jeden Fall haben die sich darüber aufgeregt. Und was ich dann denke, ist, sorry, aber El Guni hat mehrere AKAs, die Boom-Bap-Mucke gemacht haben. Juicy Gay hat sich Kellerkind genannt und hat Boom-Bap gemacht. Das heißt, die haben das gefressen, die sind mit groß geworden, die haben den Respekt. Und jetzt machen sie stilistisch was anderes. Wieso reicht das schon aus, um sie also von mir zu trennen? Weil das sind ja 20-Jährige, die sich, die dieses ganze Ding gefressen haben, was sozusagen meine Jugend ausmacht. Wie kann ich die denn ablehnen? Nur weil sie jetzt Autotune benutzen und die falsche Mucke machen?
Genau.
Aber die Ideologie wird immer mit drangehängt. Weißt du, die machen Hip-Hop kaputt, das ist nicht mehr meine. Nein.
Es ist nicht mehr dein Hip-Hop, genau, das ist nämlich das Thema. Rocker.
Pass auf, die Rocker, das ist nämlich ein sehr interessantes Phänomen. Du hast ja dort die Tendenz der Klassiker. Ja, das heißt, die Led Zeppelin und so weiter, die, auf die sich alle einigen, du trägst die T-Shirts, du hörst auch die Mucke noch, die 40 Jahre alt ist. Jetzt stell dir das mal bitte vor, wenn es schon ein Problem für einen 20-Jährigen ist, sich mit Tupac zu beschäftigen, das habe ich auch mit Biggie und so weiter, in deiner Redaktion habe ich mal einen jungen Mann getroffen, wir nennen jetzt keine Namen, aber ich habe den getroffen und wir haben uns unterhalten und der meinte so, ja, ich interessiere mich auch für 90er-Rap. Und so, ich so, echt cool, ja, was hörst du denn so? Mobb Deep. Und ich so, ja, und was sonst noch? Und er hatte keinen Namen. Ich habe gemerkt, okay, er wollte einfach ein bisschen connecten, ist auch alles vollkommen in Ordnung. Also habe ich ihm willst du das hören? Er so, ja, ich gebe ihm so eine Liste von 10, hör dir mal Mucke von diesen Acts an. Gangster und so weiter und so fort. Die nächsten 2, 3 Mal, wo ich ihn getroffen habe, habe ich ihn gefragt, und, wie findest du es? Gib mir eine Review, mich interessiert das, was du dazu denkst. Er hat es nie geschafft, es zu hören, hat mich auch jetzt nicht weiter gestört. Ich habe nur für mich was daraus gelernt, so, okay. Es gibt da offensichtlich diese Zugangsproblematiken, ist aber auch jetzt kein Weltuntergang. Ich kann mit der Person ja trotzdem reden, mich auseinandersetzen. Also, jetzt stell dir das eben nochmal vor,
ja.
Wie im Rock, 40 Jahre alte Mucke, wer macht das? Das machen nicht mal die Hängengebliebenen aus unserer Generation, weil wenn ich mich mit denen unterhalte, das ist auch etwas, was mich sehr an ihnen ärgert, weil Hip-Hop, sie sagen, der macht Hip-Hop kaputt. Was macht er denn für einen Hip-Hop kaputt? Den 90er-Hip-Hop, den Boom-Bap der 90er. Das ist der Style, mit dem sie wiederum groß geworden sind und das alles. Ich höre aber auch 80er-Rap und ich höre auch 70er-Rap.
Ja, du hast auch nicht alle Latten am Zaun.
Ja, genau das ist die Reaktion, die ich bekomme. Ja, dann sage ich, Digga, was ist denn mit 80er-Rap? Und dann sage ich, ja, das war ja nicht so geil. Und dann denke ich so, ja,
Digga. Ja, aber was deinen Musikgeschmack angeht, Digga, du hast auch manchmal, du bist ja ziemlich schmerzbefreit. Das müssen wir an der Stelle
nicht. Nein, das stimmt so nicht.
Folge 1, ich möchte das an dieser Stelle mal schnell gesagt haben.
Das stimmt so nicht.
Doch, aber ich werde es jedes Mal wiederholen.
Okay, aber mal davon abgesehen, habe ich Respekt für die Leistung
das ist was anderes.
Der MC. Nein, das hängt auch damit zusammen, dass ich mich mit der Mucke auseinandersetze. Und natürlich finde ich dann Sachen, die ich gut finde. Und ich würde wetten, dass wenn du dich damit auseinandersetzen würdest, du auch deine Sachen findest. So wie ich in jedem kaputten anderen Musikgenre ja auch. Es gibt Eurodance, den ich gut finde.
Ja, safe.
Ach so, ja. Der Eurodance ist okay. Ja?
Ja, das ist das Popschwein in mir, von dem ich auftrete. Das ist
ach
da
so,
getriggert.
Und wo ist das 80er-Schwein in dir und das 70er-Schwein?
Ja, das habe ich ja auch so ein bisschen. Bei dir habe ich immer nur das Gefühl, dass du manchmal Sachen per se gut findest, einfach nur, weil Anti ist.
Oh Nico, das hast du mich schon mal privat sogar gefragt, ob das so ist. Du erinnerst dich, als wir letztens Auto gefahren sind?
Und jetzt, das ist das Format, um das jetzt mal zu klären.
Okay, also nein, ich habe kein Interesse und keine Lust, mich zu inszenieren mit etwas, was nicht, wo ich nicht wirklich hinterstehe. Das langweilt mich und bringt mir auch nichts. Also, wir stehen auf Schultern von Riesen. Die ersten Riesen waren in den 70ern und 80ern. Die Musik, die gemacht haben, ist genauso Hip-Hop. Und der Gag ist ja theoretisch, dass Trap-Mucke stilistisch, also gewisse Ähnlichkeiten aufzuweisen hat mit 80er-Rap, den die 90er-Rap-Typen ja kacke finden. Und deswegen, es ist halt eine stilistische Frage und nicht so sehr eine, also sie machen eine groß ideologische, persönliche, eigentlich ist es eine persönliche Frage. Weil ja Hip-Hop ist ja deine persönliche Entscheidung und wenn sich jemand dazu definiert und jetzt kommt halt dieser 20-jährige Juicy Gay und definiert sich plötzlich zu elektronischem Zeug,
ja, ich, nee.
dann sind wir ja nicht mehr eins. Nee, wir können trotzdem eine Familie sein.
Ja, da ist aber so ein entscheidender Punkt, dass wir quasi aus Rap heraus, also Hip-Hop, also die Begrifflichkeiten sind immer dieses Schwammige.
Ja.
Denn wenn wir rein von Rap-Musik reden, dann ist es vollkommen richtig, es entwickelt sich und das ist dann wie Pop-Musik, die sich einfach irgendwann verändert. Erst war es diese Synthi-Drums und dann sind wir
Fox in den 80er Jahren. Achso, darf ich kurz noch bei Rock, jetzt überlege ich mal kurz, Rock hat sich stilistisch natürlich in über, keine Ahnung, 75 Jahre oder wie viel sind es jetzt, natürlich sehr ausdefiniert. Es gibt sehr viele unterschiedliche Varianten, aber am Ende des Tages, und da werden mich jetzt die Rocker verkloppen, weil ich habe mich mal mit einem Rocker darüber unterhalten, habe dem das gesagt und der so, nö, das kannst du nicht sagen. So, okay.
Schöne Grüße.
Es gibt halt nur, ja, er war von Sportfreunde Stiller, egal. Also es gibt nur Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang.
Das ist total lustig. Ich habe original genau das gleiche mit einem, von einer anderen großen...
Den du jetzt nicht nennen willst?
Nee, will ich jetzt nicht nennen.
Okay, ich glaube, es war der Gitarrist von Sportfreunde Stiller, Grüße raus.
Genau das gleiche Gespräch, genau die gleiche Tatsache, dass es ein Skandal ist, wie ich das behaupten kann.
Ja, ich weiß. Ey, mir ist auch klar, dass Faith No More irgendwann mal einen Synthesizer benutzt hat und natürlich vielleicht habt ihr auch die letzte Kornplatte mit Dubstep gehört oder vielleicht war es auch die vorletzte, ich weiß es nicht. Ich will nur sagen, die Basis von Rockmusik ist genau, das sind diese vier Instrumente und ich glaube, das kann auch keiner abstreiten. Und die Ausdefinierung dieser vier Instrumente hat natürlich über 75 Jahre stattgefunden und ich sehe jetzt nicht so krass viele neue musikalische Entwicklungen innerhalb des Rocks. Ja, wo klar, wenn man dann einen Synthesizer dazu holt oder so, ist, ich verstehe, aber von der Basis her ist da nicht so viel. Und jetzt vergleicht das mal mit Rap-Musik. Rap-Musik kann fucking alles sein, weil die Basis, der Kern ist ja eigentlich Rhythmus und Sprechgesang. Und der Rhythmus kann alles sein und deswegen, und jetzt wenn, was ich jetzt sage, wird schon wieder vielen True-Schoolern aufstoßen, deswegen ist natürlich Casper auch Hip-Hop und Kraftklub. Das ist Rhythmus mit Sprechgesang. Ja, es ist Indie-Rock oder es Amerikaner.
Ist dir mal aufgefallen, dass wir bei der ersten Seed-Platte und bei der ersten Deichkind-Platte branchenintern richtig so ein bisschen Argumentationsketten aufbauen mussten, warum man das jetzt zu Hip-Hop zählt? Und nee, Seed nicht. Seed ist ein Stück. Ist die Peter Fox-Platte, ist das eine Hip-Hop-Platte? Nee, das ist doch eine Pop-Platte. Ich kann mich noch ganz
genau... Mit wem hast du da branchenintern diskutiert?
Keine Ahnung, ich muss jetzt keine Namen aufzählen von vor 10 Jahren. Aber ich kann mich an das Gefühl noch sehr gut erinnern, dass es auf jeden Fall Diskussionsstoff darüber gegeben hat, ob das da hinein definiert werden darf. Was heute überhaupt nicht mehr passiert. Denn ich glaube, die Grenzen sind so weit aufgebrochen, wenn du allein siehst, dass, keine Ahnung, Afrotrap 3 Jahre lang Welt-Hip-Hop auf links gedreht hat. Jetzt kannst du davon ausgehen, dass in 2 Jahren jeder auf dieser Welt irgendwelche Latino-Joints da drin haben wird.
Ich hoffe nicht.
Doch, ich weiß auch schon einen Künstler. Ich würde jetzt einen Namen nennen, aber das mache ich unter uns, von dem ich safe sicher bin.
Okay. Das heißt, du sagst ihn jetzt hier nicht.
Soll ich ihn sagen?
Ja, mach doch mal.
Nico Nuevo.
Ja.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn der nicht zu viel falsch macht in seiner Karriere, dann wird der 100% erfolgreich. Dann hat er irgendwann eine Platinplatte.
Also hätte ich jetzt auch nicht so viel Zweifel.
Weil der trifft genau diesen Zeitgeistkern da, der sich gerade aus Amerika so in immer größeren Wellen hier rüberschiebt. Jetzt fangen auch die ersten Deutschen damit an, die Franzosen klingen langsam so. Das ist erschreckend.
Das ist allerdings das andere Extrem, was mich ein bisschen nervt, oder was heißt nervt, was ich schade finde, ist ja, dass wie viele, ich nenne das jetzt mal Mikrogenres, haben wir kommen und gehen sehen und die können sich aber nur schwer halten. Meine These dazu wäre, wenn, nee, muss ich anders erzählen. Ich war beim Kumpel, der macht Beats. Er zeigt mir so macht seinen Rechner an, drückt so eine Keyboard-Taste hier so. Ich so, ja, was ist jetzt? Geil, ne? Ich so, ja, was ist daran jetzt geil? Ja, das ist der Bass von Skrillex. Das damals war so Bro-Step gerade das große Thema. Ich so, wow, okay, cool. Und jetzt? Wo ist denn dein Bass? Wo ist denn dein Style? Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem, da du dir halt wirklich aufs Einfachste irgendwelche Drums von dem und Type Beats und all so ein Krimskrams. Das heißt, alles von Kansas City bis Kirgisien klingt halt potenziell gleich, weil dieser 16-jährige kirgisische Bedroom-Producer auf dasselbe zugreifen kann wie der Kansas City-Motherfucker. Ja. Und das ist halt so, niemand ist gezwungen, etwas Eigenes zu entwickeln, dadurch es voranzutreiben. Und wenn es nach 2 Jahren auch schon sofort, das ist ja sowohl bei Trap als auch bei Dubstep habe ich das gesehen, nach 2 Jahren sofort in der Werbung gewesen. Bei diesem Bro-Step war das auch bei Britney Spears, die hat sofort solche Sachen in ihren Songs drin gehabt. Schwierig.
Ich breche das sofort ab, weil das nämlich dann schon eher wieder ein Sound-Thema ist.
Das hängt aber zusammen.
Wo ist da der Generationskonflikt?
Also wenn du, der Generationskonflikt, den ich sehr hart spüre, besteht ja zwischen oft Boom-Bap-Fans,
ja, dann lass
von früher. Und Autotune ist so ein Riesenthema.
Aber dann gehe ich da davor noch einen rein, weil ja. der entscheidende Faktor, den in meinen Augen vielleicht auch die Generation, und das ist das, ich muss jetzt wieder 5 Minuten zurückspulen, an den Punkt kommt von vorhin, dass ich davon gesprochen habe, dass wir mit Rap auf der einen Seite und Hip-Hop 2 Begrifflichkeiten haben, also eine Kultur und eine Musik. Art, die es hier anders machen als im Rock oder im Pop oder so, damit umzugehen. Denn der Rap an sich, der entwickelt sich. Genau, da sind wir bei dem, was du beschrieben hast. Der zweite Punkt ist aber der, dass diese Hip-Hop-Kultur, das heißt die Werte, vielleicht auch die Stigma, diese Elemente, an denen sich eine ganze Generation festgehalten hat, die dann ja natürlich irgendwann zur Seite gebrochen sind, weil es im Prinzip eher um Unity, Peace, Love and Having Fun und so geht. Also mehr um ein Mindset, um ein Lebensgefühl, um einen Community-Gedanken, der im Prinzip Hip-Hop in sich trägt und damit wichtiger ist, als jetzt, ob jetzt in der Mitte einer breakt und da in einer Wand irgendwas malt, denen aber dieses Gefühl geben soll. Und der ist ja immer so ein kleines bisschen wie so diese Schokoglasur auf dem Rapkuchen. So. Und wenn es dann irgendwann einer kommt und sagt, nee, ich mache jetzt den Schokokuchen ohne Glasur, dann ist es gleich gegen die alte Generation. Und dann verliert auch dieses Gefühl von Each One Teach One, mit dem die alle groß geworden sind, weil der Junge, der will einfach nicht mehr hören und jetzt macht auch noch ganz andere Musik und außerdem gibt er keinen Respekt an meine Leute.
Aber das ist, also es tut mir echt leid, ich verstehe das, ja, weil ich komme daher, ich war auch so. Ich halte das aber für nicht zielführend und nicht vernünftig, weil ich verstehe das Bedürfnis, sozusagen sich abzugrenzen, auszugrenzen und so weiter. Und es gibt genügend Menschen und Gruppierungen, von denen ich mich sehr gerne abgrenze. Gar keine Frage. Aber weil jemand Autotune benutzt und in einem anderen Rhythmus und andere Drums benutzt, ist der ja nicht per se mein Gegner. Das heißt ja im Umkehrschluss, was du gerade gesagt hast, das bedeutet, ich akzeptiere in meiner Generation, in Anführungsstrichen, nur diejenigen, die genauso sind und denken wie ich. Das heißt, jeder, der ein bisschen anders ist und wo ist der Spielraum für diejenigen, die anders sind, sich weiterentwickeln? Und du hast das mit der Glasur gemacht. Wieso kann ich diesen anderen Kuchen nicht auch mal versuchen zu probieren, zu appreciaten? Und das ist doch das große Problem unserer Zeit, dass wir uns zurückziehen in irgendwelche Blasen, in Komfortzonen, wo nur die sind, die das sagen. Also wo ist Inspiration? Wo ist Herausforderung? Ich sehe das nicht. Es ist eine ziemlich langweilige Gleichmacherei, die sogar verlangt, dass ich mich normativ gleich verhalte, ohne dass da was passiert. Das ist, sorry, aber das war für mich nie Hip-Hop. So ist Hip-Hop für mich auch nicht ausgelegt, sondern es war immer das Aufregende. Da kommt jemand und macht etwas anders als alle anderen. Jetzt verlangen die sozusagen untereinander, dass wir immer nur das Gleiche. Das ist doch, das widerspricht sich für mich eigentlich.
Ja, gilt dann aber auch für eine aktuelle Szene.
Ja, guck dir das, das kannst du ganz groß ziehen auf, sorry, ich ziehe das ja immer auf die Gesellschaft, aber das ist ja genau das Problem, so mich bereichern andere Leute, fremde Kulturen. Ich will das ja genau.
Ja, genau.
Genau. Und wenn ich mich aber dazu mache und sage, das hier ist festgesetzt, das ist meine Kultur und alles andere muss jetzt vor der Tür bleiben, ist nicht für mich der vernünftige Mindstate.
Ist und, ja auch irgendwie kein Hip-Hop-Mindstate.
Pass auf, ich muss einmal kurz auch nochmal vorhin zurück, weil wir haben über Tupac gesprochen und ich hatte ja gesagt, die Leute gehen ja auch nicht dahin, wo sie das Neue erleben, ja? Also die Kids machen ja den neuen Scheiß. Und das ist genau das. Wieso geht man nicht dahin und setzt sich mit denen auseinander? Weil ich möchte doch, also das ist zumindest mein Anspruch. Vielleicht bin ja auch ich einfach das Problem. Ich möchte doch bereichert werden.
Weißt du, dass das eigentlich mein eigentliches Problem an dem sogenannten Generationskonflikt ist, der immer wieder in Rap besteht? Auf beiden Seiten. Das auf der einen Seite, und ich stehe ja, ey, ganz ehrlich, selbst in der eigenen Redaktion und auch in der Szene, in der wir uns befinden, stehe ich irgendwo immer in der Mitte. Ich stehe irgendwo zwischen Leuten, die mir von der einen Seite des Raums rüberrufen, wie kannst du mit diesen anderen, mit den Schmuddelkindern überhaupt gemeinsam da im Raum sitzen? Ja. die Schmuddelkinder sagen, was hast du mit dem zu tun? Der ist doch gar nicht richtig Hip-Hop. Jeder hat
die
seine.
Die sind ja gar nicht mehr relevant, die sind doch alt.
Ja, oder auch einfach so generell total irrelevant. Und es geht nicht um alt und jung gerade. Es geht sogar auf gleicher Ebene erstmal darum, dass es so viele verschiedene Punkte gibt, an denen Leute die Relevanz oder die Irrelevanz von einem Künstler oder von einem Sound so absprechen wollen. Ja, mir fehlt das Wort gerade am Ende von dem Satz, den ich gebaut habe. Und das ist das eine. Und da stehe ich schon in meiner Mitte. Und dazu kommt dann das Zweite, dass ich auch noch in der Mitte stehe zwischen einer jungen Generation und einer alten Generation. Dass man das Problem hat, dass die Leute auf der einen Seite, und ich finde, dieser Generationskonflikt ist in beiden Richtungen, das haben wir jetzt ja auch im Prinzip schon alles so ein bisschen erzählt, junge Generation macht das auch nicht richtig, wenn sie, in meinen Augen macht sie es auch nicht richtig, wenn sie einer Kultur gegenüber und dann auch einem Sound gegenüber, der ihnen den Spielplatz gibt, den sie hat, eine komplette Ignoranz entgegensetzt, weil das für mich einfach auch zu den Grundwerten geht, die man haben sollte. Und dann sind wir fast wieder bei Hip-Hop-Werten. Auf der anderen Seite kann ich auch immer nicht verstehen, warum ich mit einer alten Generation rede, die nicht mal versucht zu verstehen, warum das jetzt cool ist.
Genau, aber das ist doch dann, was du sagst, sie lebt es ja nicht vor. Das ist halt, ich fand das einen sehr, sehr interessanten Vorwurf. Vielleicht sollte man es lieber Beitrag zur Diskussion nennen, die in Amerika passiert ist. Da wurde nämlich, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, viele haben es auf jeden Fall gesagt, man kann sich ja stundenlang über diese Mumble-Rapper-Szene aufregen. Und man kann die für den absoluten Abgesang und den Absturz der Hip-Hop-Kultur halten. Aber das ist ja eine Generation, die ja groß geworden ist mit den Helden, die sich über diese Kids jetzt beschweren. Das heißt, das sind in Anführungsstrichen auch deren Kinder. Und wenn die das nicht vernünftig vorgelebt bekommen haben und wenn es da, und das ist das, was ich, ja, aber überleg mal bitte, ja. Das ist auch das, was ich meinte mit dem Rockding. Guck mal bitte irgendwie eine Rockband raus, die sich irgendwie sagen würde, ja, Led Zeppelin ist scheiße oder so, Black Sabbath oder so. Du wirst sehr wahrscheinlich niemanden finden, weswegen da tatsächlich ich übertreibe jetzt mal, ein 80-Jähriger mit einem 20-Jährigen saufen kann, weil sie sehr viele musikalische ähnliche, ne, weil der Respekt über die Musik da ist. Das findest du in unserer Kultur nicht. Und unsere Kultur ist Kampfsport. Es ist immer gegeneinander, es ist immer Abgrenzung. Ich kann das alles nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist es, also muss man sich dann, wenn man zu dieser alten Generation gehört, die sich über die Jungen wundert, beschwert und die Kacke findet, muss man sich nicht wundern, weil wir eine Kultur vorleben und viele, die vorgelebt haben, die das herausfordert. Ist doch logisch.
Abgrenzung ist ein ganz geiles Beispiel. Das ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen, dass, guck mal, ältere Generation Hip-Hop, also Rap-Musik dann auch damit quasi für sich weiterentwickelt haben und die Kunst ausgemacht haben, die sie gemacht haben, weil sie sich abgrenzen wollten, ganz am Anfang von Mainstream, dann von vielleicht anderen Sounds, was Individuelles Einfaches zu schaffen. Zeitgleich hat sich innerhalb der ganzen Rap-Szene dann aber ein Automatismus entwickelt, dass diese Abgrenzung da geführt haben, dass einfach die Mehrheit der Menschen sich auch mit abgrenzen wollten, man da zur Mehrheit geworden ist und man heute im Prinzip auf der einen Seite da ist, wo Rap immer hin wollte, dass endlich alle verstehen, dass es die coole Abgrenzungsmucke ist, die aber
nur 90%. Aber jetzt wollen sich alle abgrenzen. Das ist halt, ja, aber das ist...
Das ist das Bescheuerte.
Ja, aber das ist genau auf den Punkt.
Aber dann ist doch andersrum eigentlich wiederum der alte Sack, der mir jetzt wieder erzählt, okay, aber früher war alles besser und die heute machen das kaputt, weil der grenzt sich jetzt ja wieder ab.
Ja, der soll doch froh sein.
Das ist so, du hast an der Autobahn rechts die Abzweigung genommen und alle fahren auf der Autobahn weiter und du stehst da hinten auf dem Sandweg und wunderst dich.
Guck mal, warum die sich ärgern, ist ja auch nur, und da sind wir ein bisschen auch bei Hip-Hop-Medien, die ärgern sich natürlich darüber, dass ihre Inhalte nicht mehr sichtbar dargestellt werden auf den Plattformen, die sie lange gelernt haben.
Ja.
So, weil da natürlich sehr viel von dem Inhalt drin ist, von dem aktuellen Kram. Und die gehen halt nicht mehr dicken. Die gehen halt auch, vielleicht haben sie auch keine Zeit dazu, das haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
Alte oder neue Generation?
Die alte Generation geht natürlich nicht mehr dicken. Sie müsste es heute wieder so wie früher. Dann gab es irgendwann die eigenen Medien, da fand der eigene Sound statt. Und in diesen eigenen Medien ist jetzt plötzlich Mero. Und das ist halt ein rotes Tuch. Und deswegen ärgern die sich natürlich. Ich glaube, dass das ein Teil mit ist. Und wenn wir bei diesen Medien sind, haben wir noch eine andere Problematik. Weil natürlich wird innerhalb der Hip-Hop-Szene, die Hip-Hop-Szene ist größer, als sie selber weiß, dass sie ist. Das ist für mich eine große Erkenntnis, weil warte, ich bring's auf den Punkt. Wir sind, also du, ich und eigentlich sehr Deutschland, sind sehr East Coast geprägt und aufgewachsen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ein Hauptteil der Hip-Hop-Medien in Amerika in New York war. Dementsprechend hatte natürlich New Yorker Rap einen sehr kurzen Draht und konnte sehr viel stattfinden und damit einen Stil definieren. Das war ja aber bei weitem nicht alles. Und Down South Rap zum Beispiel wurde ja in Deutschland immer sehr stark gehatet, weil keine Lyrics, kein Style, wacke Beats, wacker Style, was ist da los? Das ist nicht echt, weil echter Hip-Hop kommt aus New York. Und jetzt ist es halt so, dass ein anderer Stil, weil Internet, weil du hast diese Gatekeeper nicht mehr so, die kontrollieren und du brauchst nicht mehr diese New Yorker Schlüsselmedien, sondern alle. Jetzt hast du plötzlich einen anderen Style, der sich durchgesetzt hat, ist natürlich ein Frontalangriff auf diese Lyricist groß gewordenen Menschen, die dann keine Akzeptanz dafür haben, dass jemand rappt, der nicht 2000-fünffach Reime auf den Punkt bringen kann. Aber, und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu diesem 80er und 70er Ding, was ich gesagt habe, Rap, wie er angefangen hat, also das, wo wir herkommen, Mama und Papa oder Oma und Opa vielleicht für einige schon, hat Party gemacht mit nicht fünffach Reimen. Für mich Schlüsselmoment, du warst im Übrigen, ich weiß gar nicht, ich glaube, du warst dabei, wir haben auf einem Sofa gesessen beim Splash. Und in meinem Kopf, ich baue das jetzt mal so zusammen, haben wir da gesessen und da wurde geredet über Just Blaze oder Just Blaze hat etwas erzählt und das haben wir dort mitbekommen. Und zwar, dass Just Blaze aufgelegt hat und Kool Herc, einer der drei Gründerväter unserer Kultur und damit auch schöne Grüße an Felix Lobrecht, der sich immer über mich lustig macht, weil ich Kool Herc immer erwähne.
Aber das ist und halt, auch dieses Mal ist er wieder erwähnt.
Genau, naja, ist er halt nun mal Papa, was soll ich machen? Ja,
genau, Onkel.
Kool Herc hat sich von Just Blaze Walker Flocker Flame gewünscht. So, also der Erfinder, einer, der Erfinder der Kultur, der wir angehören dürfen, ist Walker Flocker Fan. Warum? Weil das natürlich erstmal so, hä, was soll das? Ey, Walker Flocker macht einfach Party. Das ist Kool Herc Style. Kool Herc hat nicht Nas aufgelegt. Der hätte Nas nicht weggeschickt. Der hatte auch Respekt für Nas und Lyrics und Geschichten erzählen. Voll geil. Gar keine Frage. Das will ich nicht absprechen. Es geht nur darum, der Kern ist Party und Walker Flocker ist Party.
Ich glaube, das ist ganz interessant, wie du das beschreibst. Ich glaube, das auch bei mir über all die Jahre dazu geführt hat, dass ich eigentlich nie einen Generationskonflikt hatte, sondern immer zwischen den Welten hin und her gehen kann und das auch schon immer konnte und das auch mal weitergehen kann.
Ich kann das auch, du weißt das selber, du darfst das jetzt nur nicht, also man darf da nicht zu tief mit denjenigen einsteigen, die das nicht abkönnen. Ich muss jetzt nicht eine halbe Stunde über Walker Flocker mit jemandem reden, der den hatet. Das macht halt keinen Sinn.
Und ich finde halt auch, an bestimmten Stellen darf man auch nicht zu viel versuchen, eine nächste Generation zu seinem eigen zu machen. Da bin ich wieder dabei. So, du darfst nicht versuchen, genauso cool zu sein, so wollen wie deine Kinder.
Ja, aber das ist so ein Satz, den verstehe ich schon gar nicht. Machen das Leute?
Bestimmt.
Ja, aber das ist doch Quatsch. Sei doch einfach du selber. Das genau. Sagst du doch deinem Kind auch.
Genau, ja. Genau. Und ich glaube, dann funktioniert es auch. Weil
echtes Interesse.
Ja, genau, das stimmt nämlich. Weil du nämlich vorhin so oder eben so schön gesagt hast, ja, natürlich bin ich auch irgendwie East Coast geprägt. So. Aber mir ist das mal aufgefallen. Ich habe mal auf irgendeiner Fahrt, ich mal in einem Format geht es ja so, mache ich hier das Mixtape meines Lebens für dieser, treffe ich mich mit Künstlern. Und dann müssen die das immer zusammenstellen. Und dann hat mich irgendwann mal mein Redakteur gefragt, auf einer Rückfahrt aus Berlin, wie wäre denn dein Mixtape deines Lebens? Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass das A, ein Kesselbuntes ist und B, gar nicht so viel East Coast. Viel mehr West Coast und Frankreich und so, was weiß ich. Und da bin ich wieder ein bisschen bei dem Konflikt, der zwischen den Generationen steckt, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe, zwischen Rapmusik an sich und Hip-Hop-Kultur an sich. Was man in dem Punkt, glaube ich, voneinander trennen muss, um diesen Konflikt auch zu lösen. Denn das eine ist, du hörst die Mucke, du feierst es und okay, du bist jetzt halt darauf, dass du alles ein 808-Bass brauchst und es muss möglichst minimalistisch sein und es darf nicht viel Sinn haben und der andere braucht den Lyricist.
Okay, reden wir über
Kultur. Lass mich zu Ende bringen. Ja. Der 30 Double-Reime macht und ich in der Mitte aber stehe und denke mir, hey, der macht einen richtig geilen Sound. Das ist ein richtig geiler Song. Und das Krasseste ist gerade die letzten Sachen so. Erinnere mich voll daran. Wenn ich dann höre ich mir irgendeine Playlist durch, dann höre ich Trippie Redd und denke mir, geiler Song. So freu mich. Und danach höre ich Gangsta und rappe das mit. So. Und dann.
Das ist auch kein Widerspruch.
Nee, überhaupt nicht. Aber für die Leute ist es ein Widerspruch. Dann gehe ich zu, keine Ahnung, Kollegen und zeige denen irgendwie, wenn Buba irgendwo so mit so einem afrikanischen Zupfinstrument so ding, 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 und so ein bisschen darüber singt und ich denke mir, geiles Ding, Alter. Und die gucken mich so an wie so, Dicker, was ist los mit dir? Du hast Hip-Hop verraten oder was weiß
ich. Aber okay, pass auf, das ist ja die stilistische Frage, über die wir jetzt schon auch sehr viel gesprochen haben, wo ich glaube, dass das, also das ist auch etwas, was mir sehr stark auffällt in den letzten Jahren. Es geht halt sehr viel um Oberfläche, also um diese Styles und Menschen können sich sehr schwer von der Oberfläche lösen und tiefer gehen. Aber schieben wir mal die Oberfläche beiseite und gehen mal tiefer in dieses Kulturelle. Das heißt, die Schlüsselkind-Generation beruft sich natürlich immer auf die Jams. Und damals waren wir eine große Familie und so weiter und so fort.
Weißt du, wer Gorki war, ist an der Stelle die
genau,
Frage?
Genau. Und das ist so ein bisschen für mich der Generationenkonflikt im Generationenkonflikt. Weil da habe ich für mich einen Konflikt mit meiner Generation, weil ich mir sage, es gibt aber bestimmte Gründe dafür. Also warum gab es zum Beispiel die Jams, wo, das wird ja immer gesagt, alle Elemente des Hip-Hops zusammen waren. Warum ist das so? Der Grund dafür ist natürlich in den 80ern und frühen 90ern, dass ein einzelner Rapper in einer Stadt gar nicht in der Lage war, genügend Leute zu mobilisieren, um eine Veranstaltung finanziell irgendwie tragbar zu machen. Mhm. Deswegen mussten aus ganz Deutschland alle Leute, die sich irgendwie für irgendwie diese Kultur interessiert haben, dann brauchtest du eben auch die Maler und die Breaker, zusammenkommen. Deswegen waren dann auch solche Insignien wie das Wochenendticket oder Schlafen im, wie heißt das nochmal, wo du deinen Koffer am Bahnhof reinstellst, im Schließfach. Mhm. Schlafen im Schließfach am Bahnhof.
Hast du das mal gemacht?
Nein.
Ich auch nie.
Aber ich kenne Leute, die mir das erzählen so, und ich will nur sagen, dass das ergibt sich dann natürlich. Also Bahnfahren und das Ticket ist plötzlich natürlich sehr, sehr logisch, weil es sehr wichtig ist, weil du sonst nicht zu diesen Jams kommst. Heute können einzelne kleine Rapper in einzelnen Städten 200, 300, 400 Leute ziehen, natürlich brauchen die kein Breaken und kein Graffiti mehr. Dementsprechend macht man aus einem Umstand, also etwas hat dich gezwungen, etwas zu machen. Du findest das natürlich schön, ist ja klar, so hier sind alle meine Freunde, wir sind alle gleich, wir sind alle auf Augenhöhe, das ist toll. Aber dass das nicht mehr so ist, dafür ist ja nicht Juicy Gay als Rapper verantwortlich, sondern dass das ganze Ding größer geworden ist. Und das kannst du aber jetzt, es wird ja ihm vorgeworfen, theoretisch. Er verrät die Hip-Hop-Kultur, das ist nicht mehr meins und diese Gemeinschaft, das Soziale, ja, das hängt aber eben mit diesen äußeren Umständen zusammen. Und wem willst du das jetzt vorwerfen? Du wirfst es der falschen Person vor. Das ist so ein bisschen, wo ich mir wünschen würde, dass mehr Einsicht herrscht, dass man sagt, ja, okay, das ist das eine. Und das andere, wenn du jetzt die ganze Hip-Hop-Kultur nimmst mit diesen vier Elementen, da, so wie du und ich das beigebracht bekommen haben, das hat sich ja irgendwann auch mal jemand ausgedacht. Das hat ein Journalist oder ein jemand, der es jemandem anders erklären musste, was passiert da in der Bronx. Der hat das dann zusammengebaut, weil in Realität, wenn du dich damit auseinandersetzt, Graffiti gab es vorher, Rap, ich habe das jetzt bis in die griechische Antike zurückverfolgt, Battle Rap, bis in die griechische, in der Battle Rap Folge reden wir darüber, bis in die griechische Antike zurückverfolgt. Es gibt, alles war schon vorher da, es kommt nur irgendwann in der Bronx zusammen, die machen das da halt, die haben sich ja selber keine Gedanken darüber gemacht und irgendwann wird Anfang der 80er das zusammengebaut, schwappt nach Deutschland und die Kids nehmen das auf und sagen, ja, yeah, das ist mein Ding, aber ist doch logisch, dass sich das auch weiterentwickelt und das wiederum kann man jetzt ja nicht den Fans von Mero vorwerfen, den kann man ganz andere Sachen vorwerfen, wenn man das mag, aber nicht, dass er die Hip-Hop-Kultur kaputt macht, die war vorher schon kaputt, wenn man das so sagen will.
In dem Moment, wo ein Produkt daraus gemacht wurde.
Ja, das ist auch so ein, als hätte jetzt, also in der Sekunde, wo Kool Herc angefangen hat, Kassetten aufzunehmen, hier zweite Mal jetzt erwähnt, Felix, wir machen mal so einen Counter. Bing!
Schöne Grüße.
Auch von mir.
Kool Herc.
Ja, und der das für $10 Pop verkauft hat. Ist das jetzt real? Ist das Kommerz? Nee, ist das Sellout?
Das nicht.
Industrie?
Aber in dem Moment, wo ich vier Elemente zusammensetze, den Begriff Hip-Hopper finde, es draufgebe und da eine Schleife drum binde und es nach Europa
aber
schicke.
Aber ohne das, haben wir ja auch gemerkt, wird es ja nie in Europa angekommen sein.
Das ist dann Fluch und Segen zugleich.
Aber dann ist doch das auch klar, wenn das kann doch irgendwann auch mal, wenn es künstlich kreiert wurde, fällt es irgendwann wieder auseinander.
Voll und ganz.
Ja, aber wie kann ich mich denn dann daran so fest... Also, ich kann doch, das macht mich, wenn ich darüber rede, macht mich das richtig aggressiv. Weißt du, was ich meine? Weil Leute einen Schuldigen suchen.
Findest du dann aber eigentlich, dass man, also findest du, man sollte Respekt zollen? Willst du Respekt für deine Arbeit haben?
Mir ist das scheißegal. Also ich sag dir kurz warum.
Ja.
Weil ich weiß, dass das, was ich mache, entspricht weitestgehend meinem persönlichen Standard, das, was ich will.
Standard.
Und dann reicht das. Ob das jetzt andere auch so sehen oder nicht, davon mache ich mich nicht abhängig.
Sehr gut, Punkt. Aber findest du, man sollte den Alten Respekt zollen?
Nicht, weil sie alt sind. Pass auf, generell bin ich auch das finde ich ganz lustig, da bin ich letztens auch wieder missverstanden worden. Generell.
Woran liegt das, dass du immer missverstanden wirst?
Ich glaube, weil viele Menschen, ich glaube, dass wir unterschiedliche Gedankengänge haben. Und
das glaube ich allerdings
und
auch.
Und ich habe auf jeden Fall Schwierigkeiten, die zu vermitteln. Und
aber Falk, deswegen aber egal, bin ich hier. Deswegen bin ich hier, um dir jetzt dafür zu sorgen, dass die Welt da draußen versteht, was du eigentlich sagen willst.
Hast du einen Mediatorkurs?
Ja, das ist quasi hier. Das ist, also in Wirklichkeit ist das auch ein Mediator. Also für dich ist es ein, ich mache hier quasi.
Geil.
Ich habe einen Zweitjob jetzt.
Und wenn ich jetzt zurückkomme auf den, was war deine Frage?
Hast du den Faden noch?
Nee, ich habe den nicht mehr.
Sehr gut, ich habe so viel gesammelt, dass du den Faden verloren hast.
Erstmalig.
Ich habe Stunde dafür gebraucht, um mich da hinzukriegen. Ich habe das in deinen Augen immer gesehen, wie du noch gekämpft hast und die Botschaft
in meinem Kopf irgendwie. Was hat er jetzt nochmal gesagt?
Es ging um Respekt
zu den Alten. Fürs Alters, genau. Also nicht per se, weil jemand alt ist. Oder anders gesagt, generell habe ich einfach erstmal jedem Menschen Respekt gegenüber, weil ich das für normal halte.
Das sind grundlegende Hip-Hop-Säulen übrigens.
Ja.
Für mich ist dann das ganz klare Hip-Hop-Säule.
Aber für mich sind das auch normal gesellschaftliche Gründe.
Ja, aber der Punkt, ja genau, aber der Punkt ist für mich so ein kleines bisschen, dass man bestimmte, also sagen wir so ein bestimmtes, so eine kleine Liste an Mindset, so, dass du greifbar machen möchtest, das ist für mich Hip-Hop. Dieses Mindset, dass da Respekt dazu gehört.
Loyalität. Ja, das ist ja der Gag. Man hat mir das auch so beigebracht, ne? RESPECT und so. Es gibt ja nicht umsonst die ganzen Songs und so weiter, wo auch darüber gesprochen wird. Und gerade
das funktioniert
auch,
ja auch.
Nein, das ist ja der Punkt. In den ersten 10 Jahren gefühlt oder in den ersten 20 Jahren gibt es unglaublich viele tatsächlich so Respekts. Lieder, wo Respekt eingefordert wird. Auch dieses Bum Rush the Show von Public Enemy, dieses ich trete jetzt die Tür ein und bin in der Rock'n'Roll Hall of Fame, weil die kriegen Respekt und ich nicht. Ich will Respekt, ich will Anerkennung.
Ja, Dicker,
I am somebody.
Das heißt, du bist auch todesgenervt davon, wenn DJ Name It irgendwie plus 40 Tour-DJ von irgendwelchen Hip-Hop-Veteranen sich auf einem Live-Gig 25 Minuten nimmt, um den 30 gestorbenen Rappern immer Rest in Peace, Big L, Rest in Peace.
Nee.
Spread Love.
Mir geht es das ist der Punkt, wo der sich schließt, ist, dass das, was ich fordere, muss ich verdammte Scheiße auch geben. Wenn ich die ganze Zeit Respekt einfordere, muss ich ja selber auch mal Respekt geben. Und das ist ja in der Hip-Hop-Kultur gerne, die sich eben oft über Abgrenzung definiert und sagt, du bist wack und wir müssen uns jetzt battlen und so, diese Competition-Kultur, da ist ja oft nicht Respekt.
Aber genau das ist das Element, das fehlt. Und das bringt eigentlich den gesamten Generationskonflikt super auf den Punkt. Der Respekt, den Respekt geben, nicht ihn fordern, sondern ihn geben.
Genau, das ist der Punkt.
Aber das gilt dann für beide Generationen.
Ja, natürlich. Es ist keine Einbahnstraße, fucking nochmal. Es ist so, und aber anders sogar. Ich finde, weil, das habe ich vorhin schon gesagt, der Ältere hat mehr Verantwortung. Ich verlange von den Älteren, dass sie ihre Verantwortung gegenüber den Jüngeren wahrnehmen und den ersten Schritt machen. Dafür seid ihr doch auch älter und lockerer. Und da geht man drauf zu und sagt, hallo, was geht ab?
Das heißt, Falk, du musst auch den ersten Schritt machen.
Das tue ich die ganze Zeit. Und
ich auch.
Zumindest, ja, natürlich, du tust das doch genauso.
Ich mache es zum Beispiel so, dass wir bei uns in der Redaktion für Praktikanten, habe ich irgendwann vor Jahren mal, mehr aus einem Spaß heraus eingeführt, dass es einen Hip-Hop-Fragebogen gibt, den jeder...
Was ist denn ein Hip-Hop-Fragebogen?
Pass auf, Falk, wir machen das so.
Wenn
das
kann ich den ausfüllen?
Ja, wenn du das nächste Mal im Büro bist, dann füllst du den.
Ich will den hier, kann ich den hier ausfüllen mal?
Ich besorge mir den gleich. Kann ich mal hier was ausdrucken? Dann kriegst du den gleich. Dann füllst du gleich nochmal den Hip-Hop-Fragebogen aus.
Was passiert mit dem?
Den kann ich nicht öffentlich zeigen. Deswegen, das ist ein Teil des Bewerbungsprozesses, wenn du bei uns ein Praktikum machen möchtest.
Ah, okay, das heißt, wir dürfen den hier gar nicht breittreten, nur dass er existiert, weiß man.
Genau, und darum geht's.
Ich möchte das machen.
Ja, und das ist total geil, weil das hat mehrere Ebenen, die finde ich auch dann aber unser Gespräch ganz schön abschließend, weil das auf der einen Seite ganz simpel natürlich von meiner Seite der Test ist, oder dann jetzt mittlerweile von der Redaktion, weil das ist jetzt eigentlich eher, Kevin leitet jetzt die Redaktion, das ist sein Bereich, damit er aber weiß, haben die Ahnung oder sind die nur da, weil sie cool mit Rappern chillen wollen? Also wir wissen ungefähr wie viel, und weil dieser Test aber auch so viel richtig aufgestellt ist, wie viel wissen die eigentlich von damals? Wenn sich nämlich jemand hinsetzt und sagt, yo, ich habe Ahnung von Hip-Hop, und dann hört das aber 2010 auf, So, vielleicht auch verständlicherweise.
Aber Digga, das sind auch schon 10 Jahre.
Wollte ich gerade sagen, aber verständlicherweise, weil vielleicht da ein 20-Jähriger sitzt und ein Praktikum macht, dann kann ich per se halt nicht erwarten, dass er mir die Diskografie von Gangsta aus den 90ern aufsagen kann. Aber ich weiß, dass er irgendwann auf den Namen stoßen kann und dann müssen wir halt irgendwie einen Konsens finden, wie er trotzdem weiß, wie er damit umzugehen hat. Und wenn dieser Test ihm das Gefühl gibt, okay, ich habe es an der Stelle nicht gewusst, weil ich keine Ahnung habe, was für Namen das sind, dann ist es von mir nicht shame on you, du hast keine Ahnung, sondern okay, dir ist gerade aufgefallen, von unserem Test von 100 Fragen hast du halt die Hälfte beantwortet und von der Hälfte hattest du keine Ahnung. Mach du was draus. Überleg du, wie es für dich cool ist,
ja, aber guck mal,
ob du damit leben kannst oder nicht.
Das ist ja auch der Beruf des Journalisten. Du recherchierst dann.
Ja, aber es geht mir dann, der Test ist im Prinzip ja für Journalisten.
Das ist die Basis.
Ich genau. Ja. Und das ist die journalistische Seite, weil du damit Praktikum bei uns machst. Aber eigentlich ist dieser Test eigentlich wie dieser Generationskonflikt. Guck es dir an. Ich finde schon, dass man auf der einen Seite eine Balance kriegen muss zwischen Respekt geben, Respekt nehmen. Ich finde, Respekt geben ist immer wichtiger als nehmen. Das heißt, dass du es nicht erwartest, sondern dass du es auf jeden Fall immer machst, weil der Rest kommt von ganz alleine. Dann kriegst du auch den Respekt, wenn du ihn gibst.
Genau.
Und ich finde, aber und das ist vielleicht dann auch die Basis von unserem Format hier und das, was wir jetzt in den nächsten 280 Folgen machen werden, ein bisschen aufbröseln und ein bisschen erklären, warum Dinge sind, wie sie sind. Dass wir vielleicht
versuchen.
Vielleicht auch nochmal klar machen können, wenn wir irgendwann über Rap reden, warum Gangster so wichtig ist für Hip-Hop-Kultur und man sie auch vielleicht heute noch respektieren sollte oder muss, obwohl sie vielleicht soundtechnisch gar nichts mehr mit dem zu tun haben und so weiter und so fort. 100.000 Fragen, 100.000 Thesen, die da drin stecken. Nur dieser Test, das ist so die lustige Essenz, die ich selber für mich vor ein paar Jahren erkannt habe. Wir geben den einfach an die Leute, der ist auch nur bei uns im Raum, den kriegst du nirgendwo anders, so, da musst du immer durch. Jetzt wisst ihr es, wenn ihr bei uns zum Praktikumsgespräch kommt, ihr werdet kotzen, aber dann wisst ihr, ob ihr Hip-Hop kennt oder nicht.
Und selbst wenn ihr Hip-Hop nicht kennt, guck mal, das ist auch so ein Punkt. Ich habe ja gar kein Problem, ich verlange von keinem jungen Menschen, dass er denselben Scheiß weiß, den ich weiß. Das wäre
nee, das geht auch nicht, das ist Quatsch.
Aber was ich tatsächlich erwarte, ist ein Interesse.
Ja.
Das heißt, wenn du dich nicht dafür interessierst, ist es auch kein Problem. Dann interessierst du dich für was anderes, mach einfach. Aber der junge Mann in deiner Redaktion, den ich da getroffen habe, von dem ich vorhin erzählt habe, der wollte ja einfach nur mit mir reden. Das ist ja auch okay. Ich rede auch noch heute mit dem. Das ist alles gar kein Thema. Nur er hätte
der ist immer noch da?
Diese Brücke hätte er nicht, also er hat das als Brücke benutzt, hätte er nicht gebraucht, weil er hätte auch so oder ich hätte auch so mit ihm geredet. Ich erwarte nicht Wissen, sondern Interesse. Weil ich war ja auch einfach nur interessiert und bin ja auch losgestolpert und habe mir das geholt. Das ist diese Neugierde generell und das ist nicht nur Hip-Hop-spezifisch, sondern ich wünsche mir das eigentlich für jeden Menschen und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, was bei vielen Älteren passiert, dass sie irgendwann das Interesse an diesen neuen Sachen verlieren, weil andere Sachen wichtiger werden. Ich verstehe das. Aber dann hack doch nicht auf den anderen herum. Das ist das, was mich so stört. Dieses negative Rumgehacke und schlecht machen, weil ja früher, da war alles besser und so. Nee, Bo hat das in demselben Song, wo er über Too Strong erzählt hat, da hat er folgende Line. Früher war nicht alles besser, nur anders. Und das bringt es für mich perfekt auf den Punkt.
Fassen wir also nochmal zusammen, zumindest sehe ich es so. Generationskonflikt lösen wir durch Respekt geben und vor allen Dingen vorher Interesse zeigen.
Offenheit.
Offenheit.
Also wirklich, guck mal jetzt ganz ehrlich, wenn diese Hip-Hop-Kultur dir wichtig ist und du dich dafür interessierst, dann erwarte ich eigentlich für jedem, der daran teilnimmt, das ist altersunabhängig, ich erwarte von jedem, dass er ein ehrliches und echtes Interesse daran hat und das heißt, das ist im Übrigen auch noch so eine Erkenntnis für mich, ich beschäftige mich ja auch mit den Dingen, die ich schlecht finde. Das muss ich im Moment sacken lassen. Mal als Beispiel, ich bin rumgelaufen mit einem Vanilla-Eis-T-Shirt. In unserer Generation ist Vanilla-Eis der absolute Teufel. Alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Aber Ice Ice Baby ist ein Hit.
Ice Ice Baby ist ein Hit. Ich habe dieses T-Shirt getragen, war für mich so eine Form von Ironie und Joke, aber gleichzeitig... Er ist halt part of the family und einfach nur ihn rauszuwerfen bringt nichts, das ist Schwachsinn und eine Lüge, also setze ich mich auch mit dem Feind auseinander und jetzt kommt das Schlimme, wenn du anfängst, dich mit deinem Feind auseinanderzusetzen, wirst du feststellen, dass ihr auch Gemeinsamkeiten habt. Eine kleine, ist es nicht so schlimm, wir haben keine festen Zeiten, ich kann diese kleine Anekdote noch erzählen.
Mach, Dicker.
Ich habe, das ist jetzt grob 20 Jahre her. Da habe ich eine kleine Radiosendung in Hannover gemacht und wir hatten einen Auftritt von Illmatic Costa. Und ich habe den damals sozusagen zum ersten Mal in meinem Leben getroffen Und ich hatte alle meine True School und Real Hip-Hop Dogmatiker Sachen im Kopf, der ist fake, der hat Commercial Beats, der verrät Sellout und all sowas. Und mit diesem Mindstate bin ich da hingegangen, weil ich wollte diesen Verräter sehen. Ich wollte dem in die Augen gucken, ich wollte mit dem reden und ich wollte, dass er mir erklärt, warum er diese Hip-Hop-Kultur verrät und so weiter und so fort. So bin ich da hingegangen. Und dann musste ich feststellen, dass das einer der nettesten und feinsten Menschen ist, die man so kennenlernen kann. Wir haben einfach stilistisch einen etwas unterschiedlichen Geschmack vom, dieses Mindset ist übrigens in letzter Zeit mein absolutes Lieblingswort, weil es wird so immer im fantastischen Kontext benutzt, egal. Auf jeden Fall das Mindset, ja, war fast identisch und ich hatte plötzlich gar nicht, also sozusagen mein Feind hat sich plötzlich als mein Freund, jetzt kommt der größte Gag, diejenigen, denen ich ideologisch gefolgt bin, die mir das beigebracht haben, wenn ich die getroffen habe, bin ich sehr oft ernüchtert nach Hause gegangen, habe so gedacht, was haben diese Person und ich eigentlich irgendwie jetzt groß, da ist nicht so viel gemeinsam. Die sind nicht so nett, wie ich jetzt gedacht hätte oder so. Das heißt, aus diesen Erlebnissen, Widersprüchlichkeiten habe ich für mich begriffen, dass du dich auch mit den Sachen auseinandersetzen musst, die du eigentlich wack findest, weil nur so kannst du überhaupt. Und da schließt sich lustigerweise der Kreis, es geht darum, sich selbst zu verstehen. Ich habe dadurch selber gelernt und bin daran gewachsen als Mensch, weil ich für mich immer was für mein Leben daraus ziehe, weswegen ich nicht per se sofort alles aburteile, wenn ich was sehe und sage, das gefällt mir jetzt nicht, weil Leute kommen ja immer und sagen, jetzt sag doch mal, dass das wack ist. Sag, du musst doch mal sagen, dass das wack ist. Ja, aber so einfach ist es nicht, sorry. Also, die Leute machen sich, man darf sich nicht zu einfach machen, offen, neugierig, Respekt.
Es ist so schön.
Wie geht dir das?
Ne, ich konnte die ganze Zeit immer nur nicken, weil ich ziemlich viel von dem, was du gesagt hast, eigentlich ganz genauso sehe und auch genauso.
Guck mal, du hast auch über wie viele Jahre machst du jetzt Interviews? Auch 20, ja, oder? Genau. So, du hast doch das. Wie oft hast du das gehabt, dass deine größten Helden dich enttäuscht haben?
Ich habe eine Anekdote, was das Ganze angeht, weil für mich ja trotzdem auch immer noch so ein bisschen. Und da hast du ja von gesagt, dass die ältere Generation so ein bisschen in Vorleistung treten kann, sollte. Und saß ich mal, die Anekdote habe ich da bestimmt auch schon mal erzählt, aber saß ich mal auf dem Hip-Hop-Camp, in meinem Leben ja schon 80.000 Interviews geführt, noch nie KRS-One interviewt. Dann gab es ein KRS-One-Interview. Dann hat die Managerin gesagt, okay, ja, ihr beiden Medien dürft damit rein, aber jeder nur eine Frage.
Mehr braucht's bei ihm nicht.
Und dann saß ich da so und dachte, Digga, nee, Alter. Da kam so ein bisschen die Nico-Ignoranz durch und dachte, Digga, ich setze mich da jetzt nicht hin für eine scheiß Frage. Dann habe ich mir gedacht, nee, Moment. Und dann kam nämlich hier Interesse und Respekt. Ey, das ist KRS-One. Dann nehme ich auch diese eine Frage und egal. Und wenn er nichts sagt, ist okay, aber ich will zumindest zuhören. Und dann bin ich und so ein tschechisches Medium da rein in den Raum und wir stellen, und er fängt an und er stellt eine Frage. Und die Antwort war 25 Minuten lang.
Genau das.
Und es war, ich muss ehrlich sagen, es war vielleicht, das ist krass, ich werde oft in meiner Sonntagsfragerunde nach den krassesten Interviews gefragt. Ich glaube, das war eins der krassesten Interviews, die ich hier hatte.
War es überhaupt eins?
Ja, irgendwie ja. Es war, der Teacher hat gesprochen. Ja,
weil das ist nämlich genau so, ich habe ihn auch mal zu einem Interview getroffen, ich habe eine Frage gestellt und ich glaube, er hat wirklich 45 oder 16 Minuten geantwortet und wir haben das auch komplett ausgestrahlt damals, weil er ist da einfach eine Maschine.
Und irgendwie, und das ist vielleicht so der letzte Gruß, den ich auch an die junge Generation geben will, so, auch wenn ihr das alles kacke findet, manchmal so, seid einmal offen, versucht mal ein bisschen zu verstehen, warum die so sind, wie sie sind, denn die sind alle so ein bisschen der Grund, warum ihr heute den Spielplatz habt, auf dem ihr unterwegs seid.
Das ist jetzt Good Cop, Bad Cop. Ich bin der unserer Generation in die Eier tritt und du streichelst sie ihm.
War für mich die beste Möglichkeit, hier rauszurutschen gerade. Ey, wir wollen zu Rappers Kampfsport eine Playlist einführen.
Ja.
Jeder von uns, jede Folge einen Song.
Ja.
Und ich hatte einen Song und du hast eben quasi einen Song genannt und deswegen ändere ich ihn jetzt. Ich nehme Vanilla Ice, Ice Ice Baby.
Oh, Digga. Da sind wir ja übrigens noch an einem Punkt. Ich habe jahrelang versucht zu verstehen, was ironisches Musikhören ist.
Aber das ist absolut unironisch.
Genau, ich meine, man nennt es Guilty Pleasures, ist so ein Begriff für sowas. Ich habe tatsächlich keine Guiltiness. Ich finde ja Ice Ice Baby einfach tatsächlich einen geilen Song.
Dum, 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 dum.
Und mir ist das andere natürlich erstmal ein bisschen egal. Ich weiß das alles. Grundes, aber das ist für mich kein Grund, auf dieses Stück Musik zu verzichten. Und die Guiltiness ist ja bei anderen, die wollen mir ja andere einreden, dass das der Feind, aber das hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun, das ist ja deren Problem. Weißt du, was der Gag bei Vanilla Ice ja ist? Diejenigen, die einen dafür gerne kritisieren und sagen, das ist wack und der ist Verräter und du darfst das auch heute, 30 Jahre später, darfst du es auch nicht mehr hören, also immer noch nicht hören. Da muss ich dann leider sagen, Entschuldigung, aber ich habe die Autobiografie von Public Enemy gelesen, in der sie von einem weißen Tänzer aus Dallas erzählen, den sie da irgendwie kennengelernt. Ich glaube, es war Dallas. Und der ist dann nach Miami oder nach Florida gezogen, aber von dem erzählen, den sie so fresh fanden, dass sie ihm mit der Bomb Squad Beats bauen wollten, dass sie das Russell Simmons vorgeschlagen haben, den auf Def Jam zu signen, und der gesagt hat, nee, ich sehe das nicht. Das wird kommerziell nicht erfolgreich. Das heißt, wenn Russell Simmons in seiner R&B-Ader das nicht abgelehnt hätte, dann hätten wir einen ganz anderen Vanilla Ice. Und heute, ich würde wahrscheinlich deshalb dann kein T-Shirt zwingend davon tragen, weil es nicht so amüsant ist wie das, was jetzt dabei rauskam. Aber das ist dann so die Hintergrundstory. Und wenn wir über Realness reden, na, jetzt haben wir was zu quatschen.
Komm auf den Punkt, ich will einen Song haben.
Also du hast Ice Ice Baby gewählt, das finde ich sehr gut. Ich habe mir einen Song rausgesucht, der eine Zeile hat, die ich finde hier ganz gut passt. Und die auch schon seit, ich glaube, über 25 Jahren sehr viel zitiert wird, sehr bedeutend ist. Ganz viele aber, ich glaube, von der jungen Generation gar nicht kennen. Und zwar Rakim in the Ghetto. Da gibt es die Zeile, 'cause it ain't where you from, it's where you at.
Das kannst du, das ist ein sehr gutes Tattoo-Motiv, finde ich übrigens. Ich glaube, das tätowiere ich mir.
Dann nehme ich jetzt einen anderen Song.
Nee, gute Idee, dass den Spruch tätowiere ich
aber mir. Aber es bringt tatsächlich das Ding auf den Punkt, dass in diesem Generationenkonflikt sehr viel darüber geredet wird, woher man kommt. Das ist auch okay. Ja. Aber wenn man da nicht mehr ist, dann muss man sich darüber Gedanken machen, über hier und jetzt und heute, und einfach nur Vorwurfshaltung. Ich bin schon wieder der Eiertreter, ne? Sorry, möchtest du mit versöhnlichen Worten raus?
Nee, ist okay. Ich will nur, dass du auf den Punkt kommst. Ich will die Folge beenden.
Tschüss.
Danke, das war's. Rap ist Kampfsport. Beim nächsten Mal geht's weiter hier mit Falk und Nico. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.